Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einen neuen Roman gleich über das vielberedte und auch immer weiter vererbte Schweigen der Generation nach 1945 in Deutschland. Darüber wurde über Jahrzehnte viel diskutiert, wie geschrieben, aber wie Lina Schwenk das jetzt macht in ihrem allerersten Roman, hat schon für Furore gesorgt in der literarischen Öffentlichkeit, denn sie fasst dieses Thema ganz neu, ganz anders an. Gleich hören wir, was die Autorin selbst über blinde Geister erzählt, wie ihr Roman heißt. Lina Schwenk, sie ist unser Gast in dieser Lesart. Hallo, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben nach einem hoffentlich angenehmen Wochenende. Auf geht's. Mit einem literarischen Debüt jetzt, das prompt auf der Shortlist für den diesjährigen Alfred-Döblin-Preis gelandet ist, im Hamburg beim Harbourfront-Festival ausgezeichnet wurde und jetzt sogar für den Deutschen Buchpreis nominiert ist. Also über mangelnde Aufmerksamkeit kann sich Lina Schwenk jedenfalls nicht beklagen, den sie für ihren Roman Erstling Blinde Geister schon bekommen hat. Und damit ist sie bei uns aus Hamburg zugeschaltet, wo sie lebt. Guten Morgen, willkommen Frau Schwenk.
Guten Morgen, Herr Scholl.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, so einen Run mit einem Debüt sieht man selten. Sie sind ja beruflich eine gestandene Frau, Ärztin von Beruf, jetzt aber Debütantin, können Sie es schon glauben?
Noch nicht ganz, es ist wunderschön, dass es so gelesen wird, ja.
Was sind denn das jetzt für Geister in Ihrem Roman, wo spuken die denn und dann sind Sie auch noch blind?
Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das sind glaube ich die Geister, die von überall da in diesen Roman gezogen sind und das hat irgendwie funktioniert.
Ihre Hauptfigur und Erzählerin heißt Olivia. Wir begleiten sie von ihrer Kindheit bis ins höhere Alter. Als Tochter eines Vaters, der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, da wächst sie so in der westdeutschen Nachkriegszeit auf. Reihenhaus, zwei sich liebende Elternteile, ältere Schwester, geurlaubt wird im Camper. Auf den ersten Blick wirkt alles sehr ordentlich und in rechten Bahnen, so ein bisschen Bilderbuchfamilie. Wie haben Sie sich hier ausgedacht?
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich erstmal so eine klassische Familie, die einem in den Kopf kommt, wenn man an Familie denkt, auch vielleicht in Deutschland oder woanders. Und es ist so, wir erfahren es ja von Olivia, die als Ich-Erzählerin da drinne steckt und da auch nicht rauskommt. Und können so nach und nach diese Unnahbarkeiten kennenlernen, die durch dieses Schweigen entstehen, weil eben über Vergangenheit nicht gesprochen wurde. Genau.
Und dann gibt es noch ein Motiv, das einen beim Lesen erstmal nur irritiert. Die Familie muss immer in den Keller. Warum?
Ja, warum? Der Vater fühlt sich dort sicherer, ne, als oben sozusagen und schützt ja im Prinzip seine ganze Familie vor seinen eigenen Erinnerungen. Und ich denke, das ist seine Art, im Prinzip vielleicht auch sogar darüber zu sprechen mit seiner Familie, weil er nicht anders kann. Und genau.
Wir haben ausgemacht, Frau Schwenk, dass Sie uns mal eine ganz kurze Passage vorlesen,
ja.
Dass wir mal hören, wie das klingt und wie Sie das machen. Skizzieren Sie kurz den Hintergrund?
Ja, sehr gerne. Ich habe jetzt tatsächlich eine Stelle, die den Keller beschreibt, ausgewählt, damit man einfach mal kurz hineinblicken kann in diesen Keller.
Okay.
Wenn wir mehrere Nächte runter mussten, begannen Martha und ich irgendwann zu flüstern. Redeten bis in die Morgenstunden. Das war uns sonst fremd. Nach einer Kellernacht wusste ich, wen sie gerade geküsst hatte, wie man sich die Beine rasiert, wie man sich heimlich einen Mitesser ausdrückt im Schatten einer Öllampe. Ich spüre noch immer ihre feuchten Lippen an meinem Ohr, während sie kichernd hineinhaucht. Meinst du, die Russen hocken auch im Keller und fürchten Karl? Während des Wartens saßen Rita und Karl am Tisch nebeneinander. Spielten schweigend Karten oder zählten die Vorräte, reichten sich ihr verdammtes Weinglas. Manchmal legten sie einfach nur die Hände voreinander ab und betrachteten sie. Ihre stillen Gespräche machten mich wahnsinnig. Immer wenn Rita aufschaute, suchte ich alarmiert die Ungeduld in ihrem Gesicht.
Dankeschön, Lina Schwenk. Ein kurzer Ausschnitt aus Blinde Geister war das. Ich musste dabei, Frau Schwenke, so an meine eigene Mutter denken, die als junge Frau wirklich im Bombenkeller saß und, wenn wir als Kinder fragten, nie richtig davon erzählt hat. Bei Ihnen, Frau Schwenk, werden diese Bombennächte jetzt ja wirklich in der Nachkriegszeit, in die Nachkriegszeit verlegt und durch diesen traumatisierten Vater. Und an der Erzählhaltung der Olivia merkt man schon, wie nimmt sie das eigentlich wahr? Also reichten sich hier verdammtes Weinglas. Ist das die Erinnerung der älteren Olivia oder hat sich Olivia damals schon so gefühlt als Kind?
Ja, das ist ein großer Zwiespalt, ne? Ich glaube, dass sie, Also es ist die Erinnerung der älteren Olivia, die zurückdenkt. Und ich glaube, dass der Keller für Olivia immer so eine Art Zugang zu ihren Eltern war, weil sie dort unten allein durch die räumliche Nähe und durch auch so einen Moment sein konnte, wo sie ihrem Vater sehr nah sein konnte und gut funktioniert hat in ihrer Rolle als Tochter und das oben sich verloren hat. Und genau.
Weil sie hat da sozusagen ein richtiges Psychogramm dieser Frau sozusagen auch bis ins hohe Alter entwickelt. Wie haben Sie sich das gedacht, erschrieben?
Es hat sich natürlich viel beim Schreiben entwickelt, aber mir war eben doch nochmal wichtig, irgendwie herauszuarbeiten, wie sich das konkret auswirken kann. Also diese Selbstverständlichkeit des Schweigens darüber, dass man damit so alleine ist in der Findung der eigenen Entwicklung. Und das ließ sich dadurch eben auch sehr gut darstellen. Das ist dann spannend, irgendwie zu beobachten, wer sie wird, ne, und wie sie damit umgeht, ohne diesen Keller. Und also viel in dem Buch spielt eben auch draußen in ihrem Leben und was sie daraus macht.
Ich meine, dieses Schweigen der Nachkriegszeit, mal in Anführungszeichen gesetzt, also dieses Verdrängen, das damit einherging, das war ein großes, riesiges Thema der jetzt schon älteren deutschen Literatur, von Günter Grass und Heinrich Böll angefangen. Das war die Vätergeneration. Sie, Frau Schwenk, gehören ja eigentlich jetzt zu den Enkeln. Wie sind Sie denn überhaupt auf dieses Thema gestoßen? Was hat Sie daran interessiert?
Ich bin auch so aufgewachsen, dass das Schweigen eben was ganz Selbstverständliches war. Ich habe da lange Zeit, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht drüber nachgedacht, weil es halt einfach klar war, dass die Großeltern nichts erzählt haben, egal wie oft man gefragt hat. Oder es waren immer die gleichen Erzählungen, die man auch dann gerne gehört hat über den Krieg. Irgendwie, dass da die Konserven ins Auto gepackt wurden und losgefahren oder was auch immer. Und ich habe dann irgendwann angefangen, mich doch zu fragen, wie wichtig das diese Familiengeschichte, diese Unerzählte für mich selbst ist und für meine eigene Entwicklung. Oder eben für die Entwicklung unserer Zeit und unserer Generation und dass diese Mauer da eben nicht überwindbar ist. Genau. Und diese Fäden habe ich versucht dann zurückzuverfolgen.
Weil Sie sagen, Ihrer Generation. Ich meine, wie nehmen Sie denn das wahr in Ihrer Generation, Frau Schwenk? Ich meine, was haben jüngere Menschen überhaupt noch damit zu tun?
Ja, ich glaube, das haben wir uns lange Zeit auch gefragt im Geschichtsunterricht. Das ist jetzt bei mir auch schon lange her, ne? Ich bin jetzt 36. Aber es war damals immer so, dass das deutliche Gefühl war, dass es so überstanden ist, aber dass es sehr wichtig ist, darüber Bescheid zu wissen. Das wurde schon vermittelt. Aber im Geschichtsunterricht war es dann so, dass es dort geendet hat im Prinzip. Und es war, ich glaube, ich hätte damals schon sehr gerne verstanden, dass wir Teil der Aufarbeitung waren. Also wir, jeder Einzelne war Teil und hätte das mit in die Familien tragen müssen und hätte dort nochmal weitermachen müssen. Genau. Ich denke, das ist so ein bisschen verloren gegangen.
Und wie haben Sie sich diese Geschichte dann ausgedacht, auch gerade mit dieser absurd grotesken Spur dieser Kellernächte?
Ja, ich glaube, bei Sprache fasziniert mich unter anderem auch immer, welche Bilder man findet für das, was man sagen möchte. Und dass es einfach ein sehr gutes Bild ist, um das auszudrücken. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt neulich, also es war dieses Jahr, einen Artikel in der Süddeutschen gelesen, dass sehr viele Menschen gerade ihren Keller umbauen und in Bunker umwandeln und die Kellerbauer total überfordert sind. Also ich glaube, es ist tatsächlich was gerade den Zahn der Zeit trifft. Und ich hatte auch tatsächlich öfter Patienten, die mir mal in so längeren Gesprächen erzählt haben, was sie so zu Hause haben und was sie für sich sicher, da kam auch so ein bisschen Inspiration her.
Das meinen Sie sozusagen jetzt so die neue, ich wollte mal sagen, Prepper-Mentalität, die jetzt natürlich durch die ganzen kriegerischen Entwicklungen seit dem russischen Überfall auf die Ukraine und seit dem Gaza-Krieg sozusagen entstehen da wirklich diese Ängste, dass man denkt, ja, irgendwann müssen wir nochmal in den Keller?
Ich hoffe eigentlich nicht. Ne? Ich hoffe, dass wir oben bleiben und dass wir versuchen, darüber anders zu reden und zu gucken, dass wir genau da ansetzen, anstatt uns jetzt im Keller noch viel Klopapier hinzulegen. Also genau, aber wenn man diesen Artikeln glaubt, dann ist da auf jeden Fall eine neue Bewegung. Ja.
Gehen wir wieder in Ihren Roman, Frau Schwenk. Was auch wirklich ganz toll ist, ist die Sprache, der Ton. Das ist ein ganz fließender Sound, die Sprache, ganz klar. Auch die Kapitelüberschriften meistens aus einem Wort bestehen, die dann sozusagen als Einstieg in die ersten Sätze funktionieren. Da gehen so Inhalt und Form ganz ineinander auf. Wie haben Sie denn diese Sprache für diese Geschichte gefunden? War der Ton gleich da oder hat sich das entwickelt?
Ich freue mich sehr, dass Sie das fragen, weil ich natürlich lange daran getüftelt habe, an Form und Inhalt, um das zu verbinden. Und Der Ton war schon da, genau. Es war dann die Herausforderung, Olivia älter werden zu lassen, weil dein ganzes Leben darin sich abbildet. Aber genau, es war dann Ziel auch das Verbinden der Sprache, ne, als Spiegel dieser Verbindung der Generationen und im Kontrast die schlaglichtartigen Kapitel, die da einzelne Momente darstellen und dazwischen das ganze Leben liegen haben.
Mein Stichwort älter werden, das ist auch ein ganz wesentliches Motiv in dem Roman. Wir erleben eigentlich alle ihre Figuren beim Älterwerden und sie gehen dabei auch so auf körperliche Veränderungen ein, beschreiben aber auch sexuelle Intimität, Verbundenheit und Liebe. Das war ihnen anscheinend, habe ich so das Gefühl gehabt, genauso wichtig wie das Thema. Also auch diese, das Altwerden.
Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, einmal bin ich als Ärztin damit natürlich oft konfrontiert, weil ich viele Patienten begleite, auch schon beim Sterben begleitet habe. Und dann war es mir ein Anliegen, eben diese Erfahrung aus dem Krieg zu betrachten. Und ich glaube, das geht nur, wenn man ein ganzes Leben betrachtet, weil die nirgendwo aufhören. Und was ich eben dann aus meiner Erfahrung im Beruf mitgebracht hat, war, dass man beim Älterwerden eben eine bestimmte Haltung hat und dass es irgendwie wichtig ist, dass man versteht, wie diese Haltung ist, dass es nicht darum geht, diese Haltung zu verändern erstmal, sondern sich eingesteht, was das eigentlich ist, ob man alleine sterben kann oder alleine sein kann oder nicht oder viele andere Dinge. Und ich glaube, mir war wichtig, dann rauszuarbeiten, wie Rita und Karl das beieinander kennengelernt haben und sich darin unterstützen. Und ich glaube, dass sie das stark macht.
Wie war es nun für Sie, Frau Schwenk? Ich frage auch wieder gerade die Ärztin, ja, die sozusagen voll im Beruf steht, jetzt diesen Roman zu schreiben. Das ist ja doch eine verdammt einsame Tätigkeit, wo niemand einem gegenüber sitzt und um Rat fragt, sondern sie müssen alles selber machen. Wie war das?
Das war ganz wundervoll tatsächlich. Also ich schreibe ja nun mal auch immer, ich habe immer schon geschrieben und mich viel mit Sprache auseinandergesetzt und es war so ein Lebenstraum, dass ich darauf hingearbeitet habe, aber es lässt sich sehr gut vereinbaren, finde ich, mit dem Beruf als Ärztin, weil man da jetzt sehr viel unter Menschen ist und sehr viele Impulse bekommt oder Fragen auch, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Und deswegen, also in mein Berufsleben hat es tatsächlich gut reingepasst und abends, wenn die Kinder schlafen und eine Tafel Schokolade, dann kann man auch wieder arbeiten.
Eine Tafel Schokolade, ja?
Ja, Zucker pusht einen genau 2 Stunden, dann ja, kann man auch schlafen danach, ja.
Gut, das habe ich vorhin auch unterschlagen, dass Sie natürlich schon geschrieben haben, aber eben jetzt sozusagen mit diesem Debüt jetzt diesen sensationellen Start hingelegt haben. Frau Schwenk, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank Ihnen.
Ja, und wir sind natürlich höllisch gespannt, ne, wie sich das entwickelt mit dem Deutschen Buchpreis. Das wäre natürlich ein Ding, oder?
Ja, die Kirche im Dorf lassen. Ich freue mich sehr, auf der Langliste zu sein.
Ich glaube, viele Menschen werden allein dadurch zu ihrem Buch greifen und es ist es wirklich wert. Bindegeister, der erste Roman von Lina Schwenk, ist jetzt bei CH Beck erschienen, hat 191 Seiten, kostet 24 Euro, ja, und aktuell auf der Longlist für den Deutschen Buchpreis. Alles Gute nach Hamburg. Tschüss, Frau Schwenk.
Vielen Dank. Tschüss, Herr Scholl.
Straßenkritik.
Ich bin Kim Bloch und ich studiere in Augsburg. Ich habe letztens gelesen Lady Midnight, das ist Band 1 von Die dunklen Mächte von Cassandra Clare. Und da geht es um eine Schattenjägerin, die heißt Emma. Und das spielt in einer Fantasy-Welt, da geht es um Dämonen und auch um Engel und um Intrigen und auch Familie und ganz viel Herzschmerz auch von der Protagonistin, die ihre Eltern durch Dämonen verloren hat und sie möchte sich rächen. Das ist eine Trilogie und ich habe jetzt alle 3 Bände gelesen und fand die alle ganz gut. Und besonders den ersten Teil fand ich sehr, sehr gut.
Aus Augsburg kommen in dieser Woche unsere Straßenkritiker und Kritikerinnen. Und die erste Empfehlung, die schenkt uns Kim Bloch. Sie hat Lady Midnight verschlungen, den ersten Band aus der Trilogie Die dunklen Mächte von Cassandra Clare, die Dark Fantasy Bestseller-Autorin aus den USA. Bei Goldmann gibt es das deutsche Taschenbuch mit mächtigen 884 Seiten für gerade mal 10 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und da werden wir jetzt sportlich, gehen ins Gym mit einem Roman, der genauso knapp heißt, geschrieben von Verena Kessler, eine gebürtige Hamburgerin und wieder eine dieser erfolgreichen Absolventinnen vom Deutschen Literaturinstitut Leipzig, wie man liest. Schon 2 Romane gibt es von Verena Kessler, beide gefeiert und preisgekrönt. Nun also dieser neue, Ein Ausflug ins Fitnessstudio. Und in unserem bin ich nun mit der Kritikerin Katharina Herrmann verbunden. Hallo, guten Tag, Frau Herrmann.
Hallo.
Also es rauscht nur so von Lobeshymnen über dieses Buch. Es sitzt jedes Wort. Eine einzige Freude, es zu lesen, habe ich in der Zeitung gelesen. Hatten Sie, Frau Herrmann, auch so einen Spaß? Es soll ja auch ein kritischer Roman sein.
Ja, doch, Spaß hat man beim Lesen durchaus schon, weil wir hier eine Ich-Erzählerin haben, die mit so einem ganz bissig ironischen Humor auf sich und ihre Umwelt schaut, zumindest in Teilen des Romans. Es ist aber auch, wie Sie schon gesagt haben, ein kritischer Roman, der so Tendenzen in der Gegenwart in den Bereichen Selbstoptimierung und Leistungsdenken hinterfragt. Und da wird der Roman auch ein bisschen düster.
Gut, also aber jetzt wirklich, Jim, wir sind in einem Fitnessstudio. Wen treffen wir denn da alles?
Ja, also das Fitnessstudio ist tatsächlich so ein zentraler Handlungsraum und wir treffen da vor allem eine namenlose Ich-Erzählerin, die erstmal ganz dringend einen Arbeitsplatz sucht. Und zwar so dringend, dass sie bei dem Vorstellungsgespräch im Mega-Gym, so heißt dieses Fitnessstudio, zu einer Lüge greift, um ihren zukünftigen Chef, der heißt Ferhat, von sich zu überzeugen. Und sie behauptet, so aus dem Affekt heraus, kürzlich ein Kind geboren zu haben, um damit zu begründen, warum sie nicht unbedingt so aussieht wie jemand, der sich wahnsinnig für Fitness interessiert. Und dieser Arbeitsplatz wird aber mit der Zeit viel, viel mehr für sie. Das wird ein Lebensmittelpunkt, ein Ort für eigentlich obsessiven Muskelaufbau und ganz starkes Konkurrenzdenken.
Aber ich meine, mit dieser Lüge, da ist ja schon mal so ein dramatischer Akzent gesetzt. Wer ist denn diese Erzählerin? Was ist das für eine Figur?
Auf jeden Fall eine außergewöhnliche. Also, dass die sich nicht um soziale Normen schert, das wird ja schon deutlich, wenn sie eben am Anfang dem selbsterklärten Feministen Ferhat diese Lüge von diesem Kind auftischt. Da wird auch schon deutlich, die ist ehrgeizig und zielstrebig. Aber eben, und das merkt man recht schnell, sie hat einen im Grunde wahnhaften Hang zu Erfolgs- und Konkurrenz. Denken und hat außerdem, das merkt man auch recht bald, eine dunkle Vergangenheit, denn man erfährt davon, dass sie diesen Job im Fitnessstudio vor allem deswegen so dringend wollte, weil ihre Bewährungshelferin sie zur Berufstätigkeit gedrängt hat. Und dieses Dunkle in der Figur, das kommt im Verlauf der Handlung immer mehr zum Vorschein. Also je obsessiver sie das Gym und das Training dort für sich entdeckt, desto stärker lässt sie auch das zivilisiert Menschliche hinter sich und wird immer animalischer. Also sie hat schon recht gegen Anfang ein Albtraum, dass sie sich in einen Grizzlybär verwandelt und dem Albtraum nähert sie sich tatsächlich in Ernährung, in Denken, in Körperstärke immer mehr an. Und das hat Verena Kessler als Autorin auch erzählerisch und sprachlich ganz toll umgesetzt durch den Einsatz oder das Hinwegnehmen von Humor, durch sprachliche Präzision. Das ist einfach psychologisch sehr überzeugend erzählt, wie diese Figur sich hineinsteigert in ihren Wahn.
Das wird ja immer wilder, Frau Herrmann, wie Sie das entfalten. Aber ich habe einmal gezuckt, weil Sie sagten, wie der Chef ist ein Feminist irgendwie, so ein Muckimann. Wie muss man das verstehen?
Ja, der hat eben seine Ideale und da merkt man auch, der Roman eben ist eben ein kritischer, nicht nur im Bereich Leistungsdenken und Selbstoptimierung, sondern der kritisiert hier tatsächlich auch ganz interessant das Verhalten von Frauen, weil ja diese weibliche Ich-Erzählerin eben den Feminismus von Ferhat im Grunde ausnützt, aber auch, weil sie tatsächlich ganz, ganz schlecht umgehen kann mit erfolgreichen, starken Frauen um sie herum. Die versucht sie im Grunde auszuschalten und da wird auch internalisierte Misogynie kritisiert in diesem Roman.
Also ist das so ein bisschen wie im letzten Roman, wo Verena Kessler so zum Thema Mutterschaft, hat sie das Thema Mutterschaft aufgegriffen, also von Frauen erzählt, die sich für oder gegen ein Kind entscheiden, so wie sie das jetzt in dem Gym entfalten werden, ist das so ein Konglomerat aus viel diskutierten gesellschaftlichen heißen Themen?
Ja, schon ein bisschen und da bleibt aber Verena Kessler auch an dem, was sie eben ja auch, Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, in vorherigen Romanen gemacht hat, wo sie eben Frauenfiguren ins Zentrum stellt, die eben so ein bisschen von weiblichen Stereotypen abweichen. Und hier in Jim würde ich aber sagen, geht es eben nicht nur darum, dass eine Frau irgendwie stereotype Normen hinterfragt oder dass eben Gesellschaftskritik in Bereichen so Leistungsoptimierung, Konkurrenzdenken hinterfragt werden, sondern hier wird eben dieses Abweichen von Rollenmustern, von weiblichen Rollenmustern quasi ins Extrem gesteigert. Da wird ja eine Frau im Grunde zum Tier, mehr oder weniger.
Also ich meine, es hat in jüngerer Zeit ja etliche solche Romane von Autorinnen gegeben, ne, wo Frauen ganz gezielt gegen diese tradierten Geschlechterrollen verstoßen und soziale Normen eben umdrehen. Ich meine, das Jim, was ist das dann? Ist das dann die böseste Satire eigentlich schon auf diesen Trend?
Ja, ein bisschen schon, ein bisschen schon, aber also ein bisschen passt dieser Roman auch in dieses sich in den letzten Jahren so herauskristallisierende neue Genre der Weird Girl Fiction. Also
Weird Girl Fiction.
Genau, also so Romane wie Chrysalis von Anna Metcalf oder in anderer Art und Weise Die Vegetarierin von Han Kang oder Night Bitch von Rachel Yorder. All das sind ja Romane, die davon erzählen, wie eine Frauenfigur im Grunde eine tierische oder pflanzliche Metamorphose durchlaufen. Und das passiert hier auch ein bisschen. Also Verena Kessler setzt eben bekannte Strukturen aus vergangenen Romanen fort, aber steigert sie ein wenig ins Extrem.
Aber Sie haben es gern gelesen, ne?
Ja, doch.
Jim, der neue Roman von Verena Kessler, jetzt bei Hansa Berlin erschienen mit 192 Seiten für 23 Euro. Katharina Herrmann hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank Ihnen. Ihre Besprechung lesen, hören wir bequem nach online am schnellsten hier.
Die Lesart im Internet. deutschlandfunkkultur.de/lesart.
Und jetzt ab nach Venedig zu den Filmfestspielen, wo eine hochberühmte Schriftstellerin fast schon Stammgast ist, Annie Ernaux. Vor 3 Jahren, 2022, gewann die Leinwandadaption ihres Romans Das Ereignis, den Goldenen Löwen. Dort, 2 Jahre später, hat die Literaturpreisträgerin am Lido den Dokumentarfilm Annie Ernaux, die Super 8 Jahre, präsentiert, bei dem sie selbst Regie geführt hat. Und in diesem Jahr läuft nun in Venedig ein Dokumentarfilm, der sich auf besondere Weise mit der Rezeption ihres Werks auseinandersetzt. Die Regisseurin Claire Simon hat nämlich ihre Kamera in Schulklassen aufgestellt, in französischen Gymnasien, um herauszufinden, wie Jugendliche auf ja dieses doch ausgesprochen autofiktionale Werk reagieren, wie sie es lesen und diskutieren. Writing Life, Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students, so heißt der Film, und pünktlich zum 85. Geburtstag heute auf den Tag war die Weltpremiere, und die hat Anke Lewecke verfolgt, unsere Frau in Venedig. Wir sind jetzt mit dir verbunden. Hallo Anke.
Hallo, buona giornata.
Sag uns zu Beginn ein paar Worte zu dieser Regisseurin Claire Simon. Wie kam sie denn auf die Idee für ihren Film und warum ausgerechnet Annie Ernaux?
Also Annie Ernaux und Claire Simon kennen sich und schätzen sich, und für Annie Ernaux ist die 70-jährige Regisseurin Claire Simon eine Geistes-, eine Seelenverwandte, weil auch Simon eben radikal Politisches und Privates zusammendenkt, und in ihren Spielfilmen arbeitet Simon auch dokumentarisch. Also, und in ihren Dokumentarfilmen kommt auch immer wieder die Fiktion mit rein, um die Realität besser zu ergründen, um ihr vielleicht auch näher zu kommen. Und das ist so, es gibt auch eine Gemeinsamkeit, weil hinter der Kamera spürt man immer, dass Claire Simon als Mensch, als Frau präsent ist. Also man könnte von einer filmischen Autofiktion sprechen. Und auch bei den Themen gibt es eine Schnittmenge. Also auch bei Claire Simon geht es um Geschlechterrollen, um Erfahrungen von Frauen, um deren Selbstbestimmungsrecht. Und Annie Ernaux war dann auch hier mit in Venedig, um diesen Film vorzustellen. Und Joachim Scholl, es war einfach schön, die beiden bei öffentlichen Auftritten zusammen zu beobachten, wie sie ihre Antworten so ergänzt haben und wie die eine das Mikrofon für die andere gehalten hat.
Aber wie müssen wir uns denn jetzt diesen Film vorstellen, wenn du sagst, also, dass man immer die Kamerafrau oder die Regisseurin hinter der Kamera spürt? Ich meine, jetzt stellt sie die Kameras in Gymnasien auf, und wie läuft das dann mit den Jugendlichen? Mischt sie sich da ein? Wie sieht dieser Film aus?
Also es ist eher beobachtend, und ich würde schon sagen, dass Claire Simon mit ihrer Kamera eigentlich nochmal die Schulbank drückt. Also sie ist auf Augenhöhe mit den Schülerinnen und Schülern, bleibt beobachtend, ist offen, unvoreingenommen. Und in Venedig sagte Claire Simon im Interview:
C'est pas scientifique, c'est hasardeux, c'est... Voilà.
Das ist ein Film, das ist keine Wissenschaft, sondern ein Abenteuer. Hier wird nichts bis zum Letzten erkundet. Es ist meine subjektive Auswahl von Szenen. Normalerweise werden berühmte Autorinnen und Autoren ins Rampenlicht gestellt und eben nicht ihre Werke. Aber die Werke sind das Wichtige, eben zu sehen, wie der Text erlebt, gefühlt wird von diesen jungen Leuten. Ja, und ich kann nur sagen, es ist wirklich berührend und schön, wie die jungen Menschen reagieren, wie die Romane sie zum Sprechen bringen. Und man ist wirklich beeindruckt von der präzisen Wortwahl dieser jungen Menschen, von ihrer Lust an der Textarbeit. Und Claire Simon war in Schulen in ganz Frankreich unterwegs, in Paris, im Stadtzentrum, in den Vorstädten, dann in der Provinz. Also es kommen auch Schüler und Schülerinnen mit migrantischen Hintergründen zu Wort. Und angesichts von Annie Ernauds sozialen Beschreibungen erzählen sie über die Klassenunterschiede heute in Frankreich. Und es scheint wirklich so, als würde die Literatur von Annie Ernaud diesen Jugendlichen Rückendeckung geben, um wirklich Dinge endlich mal auszusprechen. Eine Schülerin sagt auch, Annie Ernaud lesen ist wie Therapie. Dann geht es auch um Sexualität, es geht um die Beziehung mit den Eltern. Und es ist auch, wenn es um Sexualität geht, muss ich sagen, sind die Mädchen viel offener als die Jungs, weil die Jungs wissen noch nicht so richtig, wie sie sich dazu verhalten sollen.
Aber das sind jetzt die Themen von Annie Ernaud. Inwieweit sind denn aber vielleicht auch die formalen Aspekte von ihren Büchern hier Thema geworden? Also diese ganz besondere Sprache, die sie ja hat.
Ja, ich muss sagen, auch da war ich ziemlich erstaunt, weil ich meine, die französische Jugend ist ja mit Balzac und Co. sozialisiert, das erwähnen sie auch immer. Aber sie finden diese neutrale, objektive Sprache von Annie Ernaud wirklich interessant, dass es eben, wie sie sagen, keine Metaphern gibt, dass sie das Geschehen ungefiltert wiedergeben würde, gerade weil Annie Ernaud beim Schreiben eine ja so zurückhaltend schreibt, so einen Schritt immer zurücktritt, sich selbst beobachtet, hätten ihre Romane so eine Wucht. Und natürlich werden auch immer wieder Passagen vorgelesen.
Je l'imagine nouée d'une espérance folle, priant peut-être pour que son heure soit arrivée.
Ja, das ist hier aus Erinnerung eines Mädchens. Da beschreibt ja Annie Ernaud sexuelle Erfahrungen, die sie auch brutal erlebt hat. Und ich finde, die Sachlichkeit, mit der die Schülerin das dann vorliest, das ist genau wie Annie Ernaud schreibt. Und das macht diese Schülerin instinktiv. Und es ist auch immer wieder von einer ehrlichen, schonungslosen Sprache die Rede, von dem Wunsch der Autorin, dass sich die Leserschaft repräsentiert fühlt. Also, und dann geht es auch immer wieder darum, dass die präzise Sprache auch eine Zeitreise ermöglichen würde, dass man Frankreich nochmal anders versteht. Also eine Schülerin fasst die Leseerfahrung so zusammen, ein Leben sagt viel über viele Leben.
Bleibt am Ende aber noch eine wesentliche Frage, Anke. Ich meine, muss man die Romane von Annie Ernaud nicht doch kennen, um diesen Film richtig genießen oder überhaupt verstehen zu können?
Nee, das finde ich eben nicht. Ich habe mich das natürlich auch gefragt, aber es wird ja immer wieder vorgelesen. Und ich würde diesen Film wirklich als einen Porträtfilm der anderen Art beschreiben. Also durch die Art, wie die Schülerinnen und Schüler uns Annie Ernaud vorstellen, ihre Schriften, lernen wir dieses Werk wirklich kennen. Und es ist einfach so schön, dass diese Schüler, Schülerinnen das Werk nicht nur so lesen, sondern sie erleben es. Und das wünsche ich mir eigentlich auch immer, wenn ich ins Kino gehe und hinterher darüber berichte, dass ich nicht nur die Kritikerin bin, sondern auch erzählen kann, was ich im Kino erlebt habe.
Also wieder viel Aufmerksamkeit für Annie Ernaud beim Filmfestival Venedig, der neue Dokumentarfilm von der Regisseurin Claire Simon, Writing Life Annie Ernaud Through the Eyes of High School Students. Anke Lewicke hat uns ins Bild gesetzt. Danke dir und ja, weiterhin schöne Zeit im Kino.
Ja, danke. Tschüss.
Tschüss. Und nun noch zu einem neuen und richtig vielstimmigen Hörbuch. Insgesamt 12 deutsche Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben sich mit Erzählungen für ein speziell lesefreundliches Projekt engagiert. Lies heißt es und es geht um Literatur in einfacher Sprache. Es ist schon die zweite Ausgabe dieses Projekts. Sascha Mariana Salzmann, Tonio Schachinger oder Julia Schoch sind dabei, um nur drei der prominentesten zu nennen. Die haben da dieses Mal mitgemacht und unser Andi Hörmann, der hat doch sehr gern zugehört.
Die Krähen in unserer Straße bunkern. Das ist mein erster Satz. Dann schreibe ich den zweiten. Sie bunkern alles, was sie finden.
Satz für Satz wird aus einem Text eine Geschichte, erzählen im Baukastenprinzip. Die Worte reihen sich wie bunte Klötzchen aneinander. Ist ihre Bedeutung nicht klar, wird sie erklärt, wie etwa, wenn Vögel ihre Nahrung bunkern.
Das heißt, sie schnappen sich etwas und verstecken es und behalten es für später. So können sie es aufheben. Bunkern für schlechte Zeiten.
Die Erzählung Für später von Paul Bukowski veranschaulicht sehr schön das Prinzip von Lees Literatur in einfacher Sprache. 2020 erschien der erste Sammelband unter diesem Titel. Nun folgt Teil 2. Herausgeber Hauke Hückstedt, Leiter des Literaturhauses Frankfurt am Main, stellt die Regeln hinter Lees vor.
Es sind 10 Regeln. In den Texten können wir erfinden. Wir schreiben Texte von 20 Minuten Vorleselänge. Wir benutzen einfache Wörter. Wir schreiben einfache Sätze. Wenn wir Sprachbilder verwenden, erläutern wir diese. Wir vermeiden Zeitsprünge. Wir erzählen aus nur einer Perspektive. Wir gliedern unser Textbild anschaulich. Möglichst wenige Hauptwörter. Möglichst viele Verben.
12 deutschsprachige Autorinnen und Autoren haben nach diesem Regelwerk leicht verständliche Texte geschrieben. In ihren Geschichten geht es um Herkunft und Familie, Berufswunsch und Beziehungsarbeit oder um das Sterben.
Sterben ist ganz einfach, sollte man meinen. Sterben ist einfacher als Leben. Denn um zu leben, muss man sich anstrengen, aufpassen, nicht zu sterben.
Durch die simple, assoziative Sprache bekommt das Thema Sterben im Text Blau, Blau, Blau von Tonio Schachinger in all seiner unbehaglichen Komplexität fast schon etwas Humorvolles.
Sterben geht ganz von alleine, indem man aufhört zu leben. Trotzdem dauert Sterben nur kurz, wenn man es damit vergleicht, wie lange man tot ist. Sterben dauert ein paar Stunden. Tod sein dauert für immer.
Dass die Autorinnen und Autoren ihre Texte selbst lesen und dabei nicht immer wie Profis sprechen, macht diese Literatur in einfacher Sprache so sympathisch alltagsnah. Großartig etwa wie Sascha Mariana Salzmann in ihrer Geschichte ganz nah mit einem hörbaren Lächeln ein Bild aus ihren Kindheitstagen beschreibt.
Die Großmutter meiner Mutter ist auch auf dem Bild. Sie hält meine Mutter an den Hüften fest, damit sie nicht fällt. Hinter den beiden ist das Schwarze Meer. Die Großmutter meiner Mutter schaut zu meiner Mutter. Meine Mutter lacht in die Kamera. Sie hat ein Bein angewinkelt. Sie steht da wie ein Storch. Meine Mutter tanzt. Ihre Großmutter hält sie, damit meine Mutter auf dem Stein tanzen kann.
Dieses auf den Punkt gebrachte Erzählen ist achtsame Literatur, ein einfühlsames Erzählen, das nie den Eindruck von etwas Konstruiertem erweckt. Lees 2, Literatur in einfacher Sprache, macht Lust auf mehr.
Dieses Buch ist eine Sammlung von Geschichten für alle. Für alle, die Geschichten in deutscher Sprache lesen möchten. Für alle, die ein Buch mit vielen Türen, Fenstern und Zugängen suchen. Einen Einstieg.
Lies, Literatur in einfacher Sprache. Das zweite Hörbuch des Projekts ist ab heute im Handel. Veröffentlicht von Audible auf einer MP3-CD für 17 Euro.